feine Sahne Fischfilet begeistert eigentlich eher die Punk-Szene, doch einen ganz besonderen Fan, ganz fernab vom Punk, hat die Band im Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Seit 5 Jahren steht die Band nämlich in seinem Verfassungsschutzbericht als linksextreme Band. Gleichzeitig bekamen sie vom selben Bundesland 2015 30.000 Euro Filmförderung für eine Dokumentation über sich selbst. Passt das irgendwie zusammen? Der Sänger der Band, Monchi, ist heute hier. Hallo, grüß dich.
Moin moin, es sind 220.000 jetzt sogar.
Wie viel?
220.000.
Euro?
Ja, ich glaube, also bei uns gibt es jetzt schon Euro, ja, auch wenn alles ein bisschen später kommt.
An Filmförderung?
Ja, soweit ich das gehört habe, ja.
Das ist ja großartig, ne?
Das ist super. Ich bedanke mich beim Land Mecklenburg-Vorpommern, dass sie uns so tatkräftig unterstützen.
Ja, du bist aber nicht alleine hier. Ja? Nee. Sascha ist auch noch da. Sascha Lange, grüß dich.
Ja, hallo.
Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen über die politische Lage in Deutschland sprechen. Es hat sich ja durch die Landtagswahlen wieder einiges offenbart. Wie geht's dir damit?
Ja, ich bin jetzt nicht schockiert oder so. Ja, ich glaube, das ist was schon lange rumort. Und der Rechtsruck ist nicht erst seit den Landtagswahlen zu spüren, sondern komplett europäisch wahrnehmbar in ganz Europa. Das ist natürlich, wenn dann so eine parlamentarischen Wahlen sind, dann, ja, das, was du gesagt hast, offenbart das halt einfach nur nochmal, ja. Und das zeigt dann auf einmal so ein bisschen die Hilflosigkeit, seine eigene Hilflosigkeit, wo man denkt, scheiße, was kannst du machen? Was kann man dagegen ernsthaft machen? Weißt du, hilft es irgendwas, ob ich jetzt ein paar Konzerte spiele, da schreien ein paar Leute Nazis raus, ihnen interessiert das kein Schwein. Mhm. Was kann man ernsthaft politisch gegen diesen, ja, gesamteuropäischen Rechtsruck machen?
Was kann man denn machen?
Ja, ich habe kein Patentrezept, sonst hätte ich schon darüber ein Buch geschrieben. Oder ich denke, dass es wichtig ist, dass die halbwegs coolen Leute halt zusammenhalten. Ja, wenn ich das auf Mecklenburg-Vorpommern beziehe, wo wir auch die Landtagswahlen haben am 4.9., dann wird mir da Angst und Bange. Und es wird auch sehr beschissen, denn die AfD wird dort einziehen. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, wo die NPD noch im Landtag sitzt. Die AfD wird dort auch einziehen. Davon bin ich überzeugt, aber ich denke, dass es wichtig ist, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dass die halbwegs coolen Leute sich nicht zerfleischen, sondern zusammenhalten und die den Arsch hochkriegen müssen. Ja, es reicht nicht nur bei Facebook einen Link zu teilen, sondern die coolen Leute, die sich noch irgendwie für sowas wie, ich muss das gar nicht so hochpolitisch traben, sondern so für sowas Menschliches entscheiden, die müssen zusammenstehen.
Ja.
Fernab von jeglicher Subkultur, fernab, ob du Punk bist, Hip-Hop, es ist alles total egal, zusammen statt gegeneinander.
Du bist ja zusammen mit Sascha Lange eben auf Lesetour gerade und er hat ja ein Buch über den jugendlichen Widerstand in der NS-Zeit geschrieben. Hast du denn eigentlich das Gefühl, dass der Widerstand gegen die Nazis in der Aufarbeitung der Geschichte vernachlässigt wurde?
Das ist auf jeden Fall so. Also der Jugendwiderstand beziehungsweise vor allen Dingen Jugendopposition, nicht angepasste Jugendgruppen während der Zeit des Nationalsozialismus sind ja heute weitestgehend unbekannt. Also man kennt so die Münchner Weiße Rose, man kennt vielleicht noch die Kölner Edelweiß-Piraten und dann wird es schon sehr dünn. Vielleicht noch die Hamburger Swing-Jugend und wer schon richtig Experte ist, kennt noch die Leipziger Meuten. Und das war's dann. Aber im Gegensatz zu dieser sehr geringen öffentlichen Wahrnehmung gab es in jeder deutschen Stadt oppositionelle Jugendklicken. Also nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Lande gab es solche Gangs. Und das ist halt interessant, das aufzuarbeiten und festzustellen, dass eben auch unter den Bedingungen des Nationalsozialismus auch, obwohl die Hitlerjugend Pflicht war, auch obwohl quasi die Medien alle gleichgeschaltet waren und man keine anderen Informationen eigentlich bekommen konnte, haben trotzdem Jugendliche gesagt, das passt mir nicht, hier bei der HJ marschieren zu üben. Ich will lieber mit meinen Kumpels am Wochenende am Badesee sitzen. Ich will meine eigenen Wanderlieder singen und ich will meinen Spaß haben und ich will mich mit Mädels treffen und mit wen auch immer knutschen und will mir das nicht vorschreiben lassen. Und das ist wirklich eine interessante Sache und deswegen habe ich mich mal damit beschäftigt, weil ich denke, das sollten noch mehr Leute wissen.
Warum ist es so weitestgehend unbekannt eigentlich?
Das hat was damit zu tun, dass der Begriff Widerstand in Deutschland sehr eng gefasst ist. Das hat was damit zu tun, dass eigentlich der gesamte Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Endkonsequenz vergebens war. Also das Attentat von Stauffenberg hat nicht funktioniert. Die Flugblätter der Weißen Rose haben auch nicht den Umsturz herbeigeführt. Aber unterhalb dieser sehr anerkennenswerten Widerstandsaktionen. Ich denke auch gerade so, was die KPD geleistet hat, so die illegalen Kommunisten oder auch die Sozialdemokraten oder Leute, die zum Beispiel geflüchtete Juden versteckt haben und all diese Dinge, gab es eben auch noch mehr. Und das ist eben nicht direkt Widerstand im engeren Sinne, sondern so eine Opposition. Und das sind eben so viele, viele Dinge. Das sind ja nicht nur die Jugendlichen gewesen, sondern auch Erwachsene, die dann eben, es war ja damals Pflicht, mit Heil Hitler zu grüßen, wenn man im Bäcker geht oder wenn man seine Oma am Telefon hat. Und viele haben einfach eben nur weiter guten Tag gesagt, weil sie es einfach nur albern fanden, so. Weil sie dann an diesem Punkt den Nationalsozialismus nicht verstanden haben. Und da hat das eben schon angesetzt. Und gerade mit diesen Gangs, mit diesen Cliquen wie den Edelweißpiraten, die sind auch natürlich schwer zu fassen, weil einerseits haben sie sich zwar gegen die Hitlerjugend aufgelehnt, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die Hitlerjugend verprügelt. Und da gab es auch welche, die sind auch irgendwo in den Keller eingebrochen und haben dort Lebensmittel geklaut. Also das waren jetzt nicht so die großen Vorbilder, wo man sagen kann, hier, dabei nennt man mal eine Straße nach dem und so diese Dinge.
Meinst du, solche Vorbilder würden helfen, auch in der heutigen Zeit irgendwie den richtigen Umgang zu finden?
Ja, ich glaube, es braucht nicht Vorbilder in Persona, sondern ich glaube, es braucht Vorbilder so an Taten, ja. Und wenn man genau dieses Buch liest von Sascha, wo wir jetzt die 10 Tage auf Lesereise gehen, dann denke ich, gibt das auch schon Kraft im Sinne dessen, dass man einfach sieht, ey, da sind Leute noch unter viel beschisseneren Bedingungen, ja, auch wenn man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Debris schiebt und sagt, oh, so viele Scheiße. Nee, es gab auch in der viel beschisseneren Bedingungen immer noch Leute, die sich aufgelehnt haben, die sich nicht unterdrücken lassen haben und die mit den verschiedensten Formen halt in die Opposition gegangen sind oder Widerstand geleistet haben. Ich glaube, das ist sozusagen was Kraft geben sollte, im Sinne von, ja klar, es ist viel Scheiße, es gibt einen europäischen Rechtsruck, ja, aber trotzdem leben wir hier immer noch dagegen im Paradies, in Anführungsstrichen, ja. Vielleicht, glaube ich, ist es wichtig, auch andere Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, es ist schön, dass es sowas wie, wenn ich jetzt in ein paar Tagen in Chemnitz, nicht in Chemnitz, sondern in Leipzig bin, ja, ist toll, dass es sowas wie Connewitz gibt oder Südvorstadt, ist echt nett. Aber wen interessiert das, wenn die Leute halt nur in ihrem kleinen Wohlfühlkiez bleiben, sondern die Leute müssen raus zu den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, müssen auf die Dörfer, müssen in die Provinzen, denn dort gibt es auch immer geile Leute, ja. Das ist das Gleiche wie Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, diese Leute gehören supported, diese Leute muss man unterstützen und es geht nicht darum, sich irgendwie sich auf seine eigene Szene einen runterzuholen, sondern hin zu den normalen Leuten, denn es gibt auch immer coole Leute, vielleicht auch Kids, die noch so irgendwie so ein bisschen unentschlossen sind oder so, ja. Und genau diese Leute muss man erreichen.
Mhm. Ja, da sprichst du schon was an. Wenn man mal sieht, auf Demonstrationen der rechten Szene sind ja meist ebenfalls linke Gegendemonstranten dann da. Einige unter ihnen scheuen sich ja jetzt auch nicht da zu prügeln. Über den Umgang mit Menschen rechter Gesinnung gehen die Meinungen aber recht auseinander. Was sagst du, ignorieren, Dialog suchen oder eben doch Weg der Gewalt?
Ich glaube, das ist nicht so schwarz-weiß zu betrachten, ja. Ich würde niemals irgendwie sowas sagen wie, oh, jetzt, ich mache hier keinen auf Pazifisten, ja. Wenn ich was gelernt habe, ist dann, dass Rosen auf den Weg streuen ganz bestimmt nichts bringt. Wenn ich auf eine Fresse gekriegt habe bei mir auf dem Dorf, dann war das Schönste, dass meine Mutter Zahnärztin ist, ja. Das war immer gut. Und dann war das erste Mal, als ich mich gewehrt habe, hat dann doch was gebracht, auch für langfristige Sicht. Ich denke, dass man da ganz klar differenzieren muss zwischen wirklich organisierten, überzeugten Nationalsozialisten, ja, die eine krasse nationalsozialistische Politik betreiben und zwischen irgendwelchen so rechten Kiddie-Mitläufern, ja. Es geht mir nicht darum, irgendeinen 15-jährigen Thorsteiner-Girl die Fresse zu polieren. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel, sondern den vielleicht mal zur Seite zu nehmen, den zu lahren und den die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ey Digga, was machst du da? Was bedeutet das? Was willst du da, ja? Es ist schon wichtig zu streiten und mit den Leuten, ich glaube, ein großer Fehler ist es immer zu sagen, die Leute sind alle dumm. Ja, das ist ein sehr großer Fehler. Das sind nicht nur Idioten. Da ist es schon wichtig, mit vielen zu streiten. Aber wenn du kein Problem hast, mit organisierten Nazis auf die Straße zu gehen, wenn du die teilweise unter schwarz-weiß-roten Fahnen auf die Straße gehen, dann ist das ein nicht zu wegzudiskutierendes Problem. Nazis gehören bekämpft, davon bin ich überzeugt, aber eine Gesellschaft muss mit diesen Leuten auskommen, in dem Sinne, dass man die angeht, dass man das thematisiert und dass man sich diesen in den Weg stellt. Das Problem ist aber vielmehr eine Mitte der Gesellschaft, die auf einmal kein Problem mehr hat, damit mit organisierten Nazis auf die Straße zu gehen. Ja, das ist das, was ich nur von außen sozusagen natürlich von Sachsen wahrnehme, aber was überhaupt kein nur sächsisches Problem ist, das ist in Mecklenburg-Vorpommern das Gleiche. Auf einmal bei uns in Mecklenburg hast du immer die 200, 300 Nazis gehabt, die sind dann da aufgelaufen, dann sind die 300 Zecken gekommen, die Zecken haben blockiert, die Nazis sind da vorbeigegangen, die Zecken haben gesagt, super, war eine Blockade, die Nazis haben gesagt, wir sind vorbeigegangen, sind durch, fast die Revolution, sind wir nah dran, also so. Aber jetzt auf einmal, ein, zwei Jahre später, sind das nicht nur noch die Nazis, ja, die da mit genau mit so einen rassistischen Parolen, was vielleicht vor Jahren überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre oder verpönt gewesen wäre, sondern die ganz normalen Bürgerinnen. Da laufen dann auf einmal tausende Leute mit denen auf die Straße. Und ich denke, da ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe, wichtig, dass die coolen Leute erreicht werden, dass die ihren Mund aufmachen. Es kann nicht sein, dass halt immer so viele Leute sagen, ja, ich bin ja irgendwie dagegen, sondern jetzt ist es an der Zeit, sich zu positionieren. Da geht es mir in erster Linie gar nicht um irgendeinen ideologischen Kram oder so, oh, hier, du musst jetzt so und so denken, sondern es geht um so eine ganz einfachen, grundsätzlichen, humanistischen Werte, ja, dass es scheißegal ist, wo du herkommst, dass es scheißegal ist, mit wem du fickst, dass es interessant ist, was du für ein Mensch bist, ja, danach Leute zu beurteilen. Das, glaube ich, ist, und das muss man den Leuten irgendwie scheinbar wieder vielen Leuten beibringen. Und da habe ich auch freue ich mich, wenn Leute sich umstimmen lassen, ja.
Genau, aber da sprichst du einen Punkt an, Sascha, was meinst du auch? Lassen sich denn die, die sich jetzt da neuerdings aus der Mitte der Gesellschaft auch dort einreihen, mit Argumenten überzeugen? Ich habe immer so das Gefühl, also ich von der Presse, wir von der Presse können ja eh nichts machen, von der Lügenpresse, aber wer kann denn was machen?
Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein hochbezahlter Professor an einer Universität und die Politiker würden bei mir einen ausgehen. Ich glaube, das ist ja gerade das Problem, so diese Ratlosigkeit. Gerade dieser Punkt war, dass eben gerade so diese Vorstellung der Gesellschaft, es gibt so eine breite demokratische Mitte, das ist ja auch das, was immer wieder propagiert wird, und dann gibt es so einen linken Rand und so einen rechten Rand. Und so dieser rechte Rand, der war ja auch gerade in den 90er Jahren so mit Springerstiefeln und Bomberjacke und dann irgendwie die hässlichen T-Shirts und noch schlimmere Frisuren, waren die immer sehr deutlich zu erkennen und waren auch eigentlich immer nur so unter sich. Und jetzt ist so das Problem, dass sich auch denen ihr Äußeres gewandelt hat und dass sie sich so ein bisschen mehr in die Gesellschaft reingemogelt haben. Und plötzlich stellt man fest, dass verschiedene Parolen eben bis weit in die Mitte der Gesellschaft plötzlich konsensfähig sind und dass das zu einer Masse zusammenkommt. Ich denke, kurzfristig wird man das nicht lösen können. Also wir sind gerade Zeuge von starken Veränderungen der politischen Landschaft, in Europa sowieso und etwas zeitversetzt jetzt auch in Deutschland. Das wird zu beobachten sein. Ich denke, die große Frage ist eben wirklich, wie quasi so diese Mehrheitsgesellschaft, wie die Leute, die jetzt innerhalb der Mitte eher nach rechts tendieren, ob sie dort irgendwie denken, das ist doch meine politische Heimat, so gerade so dieser ja sehr antiquierten und rückwärtsgewandten Parolen der AfD, da denke ich jetzt noch gar nicht so an die NPD oder so all diese Sachen so. Das wird sehr stark zu beobachten sein. Ich glaube, was aber als Sofortmaßnahme quasi, jeder weiß das ja, diese Brüche gehen ja durch die Gesellschaft und auch durch die Familien. Also ich kenne ganz viele, die sagen plötzlich, ich verstehe mich plötzlich mit meinen Eltern nicht mehr, oder plötzlich bei der Familienfeier ist irgendein Onkel, der sich als AfD-Sympathisant outet und so weiter. Und ich glaube, das so als Sofortmaßnahme kann man nur sagen, man muss mit diesen Leuten irgendwie im Gespräch bleiben. Einfach schon allein nur so aufgrund dieser zwischenmenschlichen Basis, das klingt so ein bisschen hippie-mäßig, aber es ist einfach so, dass man eben dann nicht sagt, okay, du bis letztes Jahr warst du noch mein Lieblingsonkel, aber jetzt laberst du Scheiße, deswegen will ich dich nicht wieder sehen, sondern man muss, glaube ich, auch in diese verbalen Auseinandersetzungen innerhalb der Familie gehen, im Freundeskreis, auf Arbeit. Mal gucken, was das bringt. Also ich bin genauso hilflos wie letztlich alle hier zurzeit.
Ich glaube, dass ja das, was Sascha gerade gesagt hat, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ganz viele Leute haben es verlernt zu streiten im Sinne von ja, okay, ganz lange war das so, ja, das war so Nazis raus, hat irgendwie jeder gebrüllt, also jeder konnte sich da, klar, wer nicht irgendwie gegen Nazis, aber sozusagen wirklich da Argumente zu haben, ja, und da auch sozusagen standhaft zu sein. Und so ein Phrasen, manchmal ist es ja total schwierig, dem zu entgegnen, ja, da wirklich sich argumentativ selbst fit zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, ey, wie reagiere ich auf die verschiedensten Sachen, das ist ein großer, wichtiger Punkt, bei dem man für sich selber ansetzen kann, ja, und so kannst du dann vielleicht auch in so eine Diskussion mit deinem Lieblingsonkel gehen und wenn er nicht der totale Wichser ist, dann hört der vielleicht auch mal zu und dann kommt doch mal was an, habe ich auch schon erlebt, ja.
Wenn aber man ist manchmal so überrascht, dass man plötzlich argumentiert.
Na klar, auf einmal sitzt du da und denkst, das sind die geilen, Mann, da fühlst du dich so wohl und dann hauen die so einen raus, ja. Ich sitze auch mit, ich saß mit alten Schulfreunden, weißt du, das waren, saß ich und auf einmal, aber das ist auch so, guck mal, ich bin eine Zecke, ja, das wissen die irgendwie so und die sehen das auch gar nicht mal so als Rechte, was die rausgehauen haben. Die sagen noch, wenn du jetzt allein mit dem Thema Presse anfängst, dann sagen, ja, die ganzen Lügenpresse, bla bla bla, erzählen doch sowieso nur Scheiße. Okay, ich habe bestimmt auch mal Kritik an irgendwie Presse, aber ich habe Kritik an alles, auch an mir selbst. Also weißt du, das ist so, jetzt auf einmal zu sagen, ja, das sind alles am besten von Juden gelenkte, ich habe keine Ahnung, was die für einen Scheiß alles erzählen. Und dann bist du auf einmal so, man ist erstmal so ein bisschen perplex und denkt, oh nee,
das hat er nicht Mensch, ganz gesagt.
Das sagt das doch ironisch jetzt. Oder so, ne? Dann, aber nee, ist doch nicht ironisch. Aber da dann sozusagen vielleicht nicht nur auf Durchzug zu schalten, sondern da irgendwie auch so eine Grenze aufzuzeigen und zu streiten und so Argumente zu bringen, in so einem genau so familiären, engen Kreis mit eigenen Leuten, die man so in seinem Umfeld hat, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, absolut. So, und sich da vor allen Dingen, weil ich kenne diese Unsicherheit manchmal auch, ja, aber sich argumentativ fit machen, weil dann ist es kein ganz oft einfach gar kein Problem oder so, ja. Weil ganz oft sind es einfach nur irgendwie so wirklich Phrasen und Phrasen kannst du ganz oft schwer begegnen, aber wenn du dann so ein bisschen dann los, dann komm, erzähl doch mal, ja, in Syrien, was geht denn da ab und so, ja, dann merkst du, da schwimmen die Leute auch ganz schnell, ja. Und, ja,
Nachfragen ist nicht okay. Du darfst, bitte? Nachfragen ist dann nicht. Das ist, ich wollte das nur jetzt mal als Argument sagen und
umso
es
mehr,
zählt.
Umso
das
mehr,
ist so.
Naja, ich stelle mir das sozusagen, ohne dass ich euch jetzt den Arsch pudern will, aber ich stelle mir das als Presse gerade auf jeden Fall richtig räudig vor. Ne? Das ist ja sozusagen, aber das hast du ja überall, weißt du, das ist ja auch, die Leute sind scheinbar so festgefahren.
Da hast du keine Chance.
Und jede Aussage, jede Meinung, die du hast, ist eine, weiß ich nicht, auferlegte Meinung, die du nur transportierst, weil die dich lenken, das halt irgendwie weitergeben, ja. Jede Aussage von dir gilt nur noch als weiteres Argument für die, so, ne?
Genau. Und,
aber genau, ich meine, rede auch nicht davon, dass man sich den Mund fusselig reden sollte. Es ist auch gut mit Leuten einfach zu sagen, ey, wenn du das und das wirklich ernsthaft meinst, wirklich politisch vertrittst, dann sollte hier jetzt die Grenze sein. Wenn du dich in 2-3 Jahren vielleicht mal überdacht hast und denkst, Mann, was habe ich da gelabert, ja? Dann melde ich gerne wieder, ja?
Ja.
Aber irgendwo ist Schluss und da ist für mich jedenfalls Schluss und da sind diese Leute, begegne ich denen nur noch sozusagen mit Abstand oder ich versuche gegen sie zu argumentieren, so.
Du bist ja auch mit deiner Band jetzt schon länger im regen Austausch mit dem Verfassungsschutz. Man sagt häufig, Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. Woher kommt das? Was glaubst du?
Ja, ich
glaube. Das lehrt uns die jüngste deutsche Geschichte. Also, das ist ja ganz einfach zu merken. Das kommt vor allen Dingen für uns als Ostdeutsche ist das noch so ein Problem, weil wir sind ja quasi in diese Bundesrepublik Deutschland 1990 reingestolpert mit einem massiven rechtsextremen Problem, so, weil so durch diese Wiedervereinigung der ganze Deutschlandtaumel auf der einen Seite, auf der anderen Seite so diese zarten subkulturellen Knospen, es wurden Häuser besetzt, es gab linke Kulturzentren, die so entstanden sind und gleich wurden die von Nazis überfallen. Und aber der ganze westdeutsche Beamtenapparat kam hierher auch mit dem Aufbau des Verfassungsschutzes immer mit den Gedanken, 70er Jahre RAF, 80er Jahre autonome Bewegung, die Linken sind das Schlimmste. Und die haben sich also an diese Situation im Osten überhaupt nicht anpassen wollen oder haben diese Realitäten überhaupt nicht erkannt. Und das ist einfach so ein Stereotyp, so, das ist einfach so, da merkt man auch nicht, dass irgendwie die Linken sich auch in den letzten 25 Jahren, auch selbst die radikale Linke, gewandelt hat, dass die überhaupt nicht mehr so diese Gefahr darstellt, wie es eben noch in den 70er Jahren war mit der ganzen RAF-Geschichte und so weiter, dass das alles wirklich Schnee von gestern ist. Und ja, und also gerade der Verfassungsschutzchef von Sachsen kommt aus Brandenburg, war dort V-Mann-Führer eines Informanten, der eigentlich auch Zugang zum NSU hatte. Ja, also ich meine, wer Augen im Kopf hat und eins zusammenzählen kann, der wird schon feststellen, dass da irgendwie es gewisse politische, demokratische Defizite gibt.
Also ich glaube einfach, der Verfassungsschutz ist eine Behörde. Wenn es diese Behörde, diese staatliche Behörde nicht gegeben hätte, dann hätte der NSU nicht so agiert, wie er agiert hat. Ja, dieser Verfassungsschutz hat einfach über Jahre bis heute sozusagen immer wieder Nazi-Strukturen aufgebaut, wie den Thüringer Heimatschutzbund, ja, hat Leute, V-Männer geführt, die nachweislich einfach Straftäter waren, hatte kein Problem mit denen zusammenzuarbeiten. Nicht nur das, ja, sie haben bei der Aufklärung völlig versagt und stehen dieser auch noch im Wege, ja. Ich meine, alleine so eine Wörter wie ja, Aktenschreddern oder so, ja, oder dass sie immer noch V-Männer zurückhalten vor dem Gericht in München. Ich war beim Verfahren in München, ich habe ein Praktikum in Thüringen gemacht zum NSU-Untersuchungsausschuss, dort im Landtag, war mehrmals in Erfurt, war in München meine Verfahren, und wenn du das einfach dir durchliest, wenn mir das jemand vor 5 Jahren erzählt hatte, schon als sehr staatskritischer Mensch, als Hecke, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gesagt, es ist Verschwörungstheoretiker, es ist ein schlechter Kinofilm, es ist übertrieben. Und das, was da alles abgegangen ist, das macht Angst, ja. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es ohne diese Behörde besser laufen würde, dass das eine staatliche Behörde ist und dass es der NSU nicht so gehandelt hätte, nicht so handeln können, wenn es diese Behörde nicht gegeben hätte. Davon bin ich fest überzeugt.
Aber neben diesen Erfahrungen im Verfassungsschutz habt ihr jetzt auch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Geld bekommen, um einen Film über euch zu machen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Du hast gesagt, über 200.000 Euro schon?
Ja, also das habe ich jetzt einmal gehört. Ja, also das ist, nagel mich nicht total drauf fest, aber es sind auf jeden Fall viel mehr als 30.000.
Ja. Wie passt das zusammen?
Ich kriege dafür nichts, ja. Aber nee, also die Kurzstory ist, ich habe einen Kumpel, den ich, also der, ja, bekannter Kumpel, Schauspieler, der ist Polizeiruf, beispielsweise beim Polizeiruf 110, den Tatortkommissar, oder den Kommissar, Charlie Hübner, mit dem habe ich einmal für ein ARD gedreht, der, wir haben uns öfters getroffen, wenn er in Rostock war, der kommt auch aus Mecklenburg-Vorpommern, und dann hat er irgendwann gesagt, hättest du Bock, dass ich einen Film über dich und die Band so mache, ich so als Aufhänger. Hm. Und das hatten die schon mehrmals gefragt, und dann habe ich gesagt, also andere Leute gefragt, da hatte ich immer nicht so Bock drauf, ihm vertraue ich halt, da habe ich Bock, dass es auch ein bisschen tiefer geht, und habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das so abläuft. Er hat gesagt, du, ich kümmere mich um alles. Das hat er dann gemacht, und auf einmal hieß es, das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Filmförderung ist dabei, und dass das gleiche Land, was uns im Verfassungsschutz führt, nun den Film über uns fördert, der irgendwie 2017 oder so dann fertig ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei
ja, verstehe.
All den Offiziellen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist sehr nett von denen.
Ja. Das sind dann die Vorzüge der Demokratie.
Ganz genau. Ich sage mal herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid jetzt auf Lesetour, ja, da kann man euch sehen zusammen.
Ja.
Und da wünsche ich euch viel Spaß.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.